Heute mit Sebastian Sievers von der Band Montreal.
Dass wir das machen konnten, lag daran, dass damals diverse Billigflieger ihre Flüge für 1 Euro verkauft haben. So, das ist ja heute unvorstellbar und da kann man sich auch drüber streiten, ob das überhaupt nachhaltigkeitsmäßig sinnhaft war damals. Aber für uns war das natürlich die einzige Möglichkeit, wie wir in Schottland und Irland und solchen Ländern spielen konnten, weil wir einfach für 5 Euro zu dritt dahin fliegen konnten und zurück.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Herzlichen Glückwunsch, König und Meier, das Unternehmen aus Baden-Württemberg feiert in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum und ich freue mich sehr, dass König und Meier den Redfield Podcast auch in dieser Staffel wieder als Werbepartner unterstützen. Und das ist ein gutes Stichwort, denn das tun sie auch wirklich praktisch. Zum Beispiel die Stative, die hier immer im Einsatz sind, für die Mikrofone, für die Kameras, der Popschutz. Diese Produkte stammen alle von König und Meier und das auch schon vor ihrem Engagement hier, weil die Qualität einfach total überzeugend ist. König und Meier sind einer der Weltmarktführer im Bereich Musikzubehör. Die Produkte sind überall im Musikhandel erhältlich und wer sich das einmal genauer anschauen möchte, der kann auf www.k-m.de einmal reinschauen. Und jetzt geht's los in die Folge. Ich freue mich heute, Sebastian Sievers, vielen besser bekannt als Hirsch, hier im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Hirsch ist Bassist, Sänger und irgendwie auch der Businessmensch der Band Montreal, die gerade ihr 8. Album am Achteck Nichts Neues veröffentlicht hat, das sich auf Platz 6 der deutschen Albumcharts platzieren konnte. Nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier im Redfield Podcast.
Ja, danke schön und schönen Moin.
Danke für die Einladung hier. Frevelhaft fragen, seid ihr enttäuscht über diese Chartplatzierung? Es ist die 6 geworden. Und nicht die 8.
Nicht die 8. Nee, das ist ja für alle, die sich so ein bisschen in dem Spiel auskennen, ist es ja eh ab einem gewissen Punkt so eine kleine Lotterie, welche Woche das ist und so. Und da ist dann ab zur Zeit, dadurch, dass so wenig Platten verkauft werden, ist dann zwischen 1 und 14 eigentlich relativ alles möglich. Ob das im Januar ist, also mit der gleichen Stückzahl, die man im Januar verkauft, oder ob man die jetzt im Oktober oder November verkauft, da kommen ganz andere Sachen bei raus. Insofern waren wir da sehr ergebnisoffen und wir hatten natürlich schon recht früh ein gutes Gefühl, dass es irgendwas unsere erste Top 10 werden könnte tatsächlich, weil wir ja wissen, was wir verkauft haben und wir wissen, dass das nicht so viele aktuell dann machen so und dann war das jetzt schon klar, dass das wahrscheinlich unsere beste Platzierung wird, aber das spricht auch, wie ich finde, eher dafür, dass die allgemeinen Verkäufe schlechter geworden sind, nicht, dass Montreal jetzt gigantisch gewachsen ist.
Okay, das sagst du, okay. Also kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Euch gibt es ja schon sehr lange und das bedeutet, wir können auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was sich verändert hat oder wie ihr auch zu dieser Top-10-Band geworden seid. Ich finde es ja eigentlich immer auch schwierig, Künstlerinnen und Künstler zu interviewen, wenn es gerade eine neue Veröffentlichung gibt, weil irgendwie gefühlt habt ihr auch wahrscheinlich schon jede Frage in Bezug auf Montreal beantwortet. Mal gucken, ob ich neue finden kann im Business-Kontext. Ja. Und so viel Zeit muss dann vielleicht doch nochmal sein. Es ist ja offensichtlich das beste Album der Bandgeschichte hinsichtlich der Chartplatzierung. Warum ist das jetzt euer bestes Album, was ihr bis dato veröffentlicht habt?
Jetzt rein von der Musik ist es, glaube ich, mit das Beste, weil wir uns sehr viel Zeit genommen haben. Wir haben an dem Album jetzt über fast drei Jahre gearbeitet, wo natürlich auch die Pandemie reinspielt. Als Vergleich das Album davor, Hier und Heute nicht, das haben wir innerhalb von 4 Monaten geschrieben, aufgenommen und rausgebracht. Also das war dann schon sehr übers Knie gebrochen und sehr schnell raus. Und das merkt man jetzt rückwirkend, haben wir natürlich damals auch nicht so empfunden, merkt man eben schon, dass da eine gewisse Qualität dann bei manchen Liedern gefehlt hat, einfach weil man es, das ist wie mit Hausaufgaben. Wenn du so hinschlurst auf der Busfahrt, dann wird das meistens wahrscheinlich nicht dein bester Aufsatz, wenn du dich da schon noch mal 2-3 Stunden hinsetzt und dir ein bisschen Gedanken machst, dann wird es sehr wahrscheinlich ein bisschen besser vom Ergebnis her. Dass das jetzt so gut angenommen wurde, hängt, glaube ich, mit 2 Sachen zusammen. Erstens, also das Album ist tatsächlich einfach gut und auch Leute, die uns seit 20 Jahren hören, finden das Album gut. Das macht es natürlich immer sehr viel leichter, das Album zu verbreiten, wenn die Leute das per se schon mal gut finden und man dann nicht quasi irgendwie so eine 3- den Leuten unterbreiten muss. Und dann ist es natürlich so, dass wir über die Jahre auch einfach ein gewisses Publikum uns erspielt haben. Dadurch fällt jetzt ein Album, egal wie gut es schlecht oder ist, so auf einen anderen Boden als das zweite Album, wo einfach noch nicht so viele Leute dabei waren. Das muss man eben auch ganz realistisch sehen.
Okay, ja. Gut, Dann lassen wir mal zurückschauen zu euren Anfängen. Ihr habt letztes Jahr euer 20-jähriges Jubiläum gefeiert als Montreal. Euch gibt es als Band, beziehungsweise ihr spielt als Band ja auch schon viel länger zusammen, habe ich gesehen. Aber Montreal gibt es quasi erst schon so, oder gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Ihr stammt aus nicht unbedingt aus Hamburg, sondern aus der Europastadt Schwarzenbeek, habe ich gelesen.
Ja.
Wie kommt man von da als Musiker dann nach Hamburg und quasi macht so seine ersten, ja, so seine ersten Schritte?
Ja, das war also dieses Schwarzenbeek ist das, wo wir zusammen aufgewachsen sind und zur Schule gegangen sind alle. Auch, also wir drei und unser Mercher Mo, also die vier, die wir immer noch ein fester Bestandteil dieser Reisegruppe sind, ja, sind jetzt seit fast 30 Jahren irgendwie unterwegs zusammen. Und da war es schon sehr früh, zeichnete sich ab, dass wir nicht in die Kreise gehören, die Sport machen und so, sondern Musik hat sich das schon so mit 14, 15 bei den meisten als das Hauptding rausgestellt. Und natürlich war durch die Nähe zu Hamburg das auch immer der Fixpunkt. Da sind wir auf Konzerte gefahren, also von Schwarzenbeek fährt man mit den Öffis irgendwie 20, 22 Minuten zum Hauptbahnhof. Und dann ist man in der Markthalle auch schon und oder zum Kiez noch ein bisschen weiter. Also man hat sehr viele Konzerte in Hamburg gesehen. Und dann war auch ganz klar, also selber da, wo wir herkommen, konnte man nicht viele Konzerte spielen. Da gab es einfach keine Infrastruktur, keine Clubs oder so. Sondern man hat immer schon sehr früh geguckt, okay, dass man in den Vororten von Hamburg, also Bergedorf und sowas spielt. Oder dann eben auch sehr bald schon in der kleinen Markthalle, im Marx oder so, da haben so Bandabende stattgefunden. Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an immer sehr nach Hamburg geschielt und mit dem Moment, wo wir fertig waren mit der Schule, sind wir dann auch dahin gezogen, was aber auch die ganz logische Konsequenz war. Also es stand für super viele Leute in Schwarzenbeek fest, sobald man kann, zieht man hier weg und für die meisten ist es dann erstmal Hamburg gewesen, weil es so schön nah dran ist und weil es ja auch eine super Stadt ist, so klar.
Ich habe aber gesehen, das Internet lügt ja nicht, glaube ich zumindest. Ja. Euer erstes Konzert war in Wien als Montreal.
Genau, das war ein Support-Konzert, da waren wir als Supporter, aber das war der erste Auftritt, wo wir zu
dritt waren. Wahnsinn, oder?
Ja, ja, klar, geht auf jeden Fall deutlich schlimmer, ja. Aber wir hatten ja vorher schon eine Band und haben damit 5 Jahre Musik gemacht, also wir sind nicht bei null gestartet als Montreal dann, sondern haben natürlich eben schon darauf aufgebaut, dass wir vorher 5 Jahre, wir haben auch schon eine CD aus eigener Kraft damals aufgenommen und veröffentlicht, nicht veröffentlicht im Sinne von Handel, aber halt 1000 Dinger von verkauft, was ja schon irgendwie ganz ordentlich war. Deshalb haben wir da nicht bei null angefangen, sondern unser erstes Konzert, so war dann ein Support-Auftritt, wenn man so will, klar.
Klingt natürlich aber super für eine Hamburger Band, erster Auftritt in Wien.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Ich fand das ganz lustig, du hast im letzten Jahr gab es in der Morgenpost in Hamburg ein Interview, ich glaube mit dir dann auch, und da wirst du zitiert mit, die ersten 10 Jahre haben wir ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Wenn man sich das im Internet mal anschaut, wo und wie und was ihr gespielt habt, dann kann man das gar nicht glauben. Dann möchte man fragen, schlechte Erinnerungsgabe oder wie?
Ja.
Also ihr habt doch total viel gespielt, oder? Also auch mit großen Acts.
Absolut, wir haben viel gespielt, wir haben super viel Support gespielt und Festivals, aber ich meine die eigenen Konzerte, also das war jetzt nie, die ersten 10 Jahre war das nicht so, dass man sagen konnte, okay, die sind uns die Tür eingerannt. Und aber das gehört, glaube ich, auch mit dazu, dass man einfach sehr viele Jahre erstmal sich irgendwas erspielt, zumindest in der Musikrichtung, die wir da machen, bis das dann irgendwie selber Früchte trägt bei den eigenen Clubkonzerten, wo man ja ehrlich sein muss, was ja heutzutage einfach mit die Säule ist, dass eine Band funktioniert, ist eben, dass die eigenen Konzerte gut besucht werden. Und das ist halt sehr wichtig. Und das war die ersten 10 Jahre eben nicht so. Also da hätten wir jetzt nicht sagen können, okay, Montreal läuft aufgrund der eigenen Clubkonzerte sehr gut. Das war eben, wie du, klar, wir waren super viel unterwegs, aber das ist ja auch alles jetzt wirtschaftlich gesprochen Investition. Also da zahlst du ja drauf dann einfach im Zweifel. Und wenn du Glück hast, trägt sich dann irgendwann dann selber so. Aber die ersten 10 Jahre waren auf jeden Fall nicht die Jahre, wo wir uns irgendwie groß was zur Seite gelegt haben. So.
Ja, ihr wart super viel unterwegs und es sind natürlich auch andere Zeiten damals gewesen als jetzt. Aber trotzdem wird sich natürlich jede Band dann auch fragen, wie kam das zustande? Wie haben die das geschafft, so viel zu spielen?
Ich glaube, und das, ja, also natürlich waren die Zeiten einfach günstigere. Ich habe das gerade, zum Beispiel waren wir sehr viel, habe ich gerade erzählt irgendwo, dass wir mit der Bloodhound Gang sehr viel unterwegs waren in Europa. Das war halt durch die Situation
gegeben. In Europa, ne, mit einer als deutschsprachige Band auch.
Genau, so dass, also das, wir haben mit denen gespielt, die fanden uns gut, aber dass wir das machen konnten, lag daran, dass damals diverse Billigflieger ihre Flüge für 1 Euro verkauft haben. So, das ist ja heute unvorstellbar und da kann man sich auch drüber streiten, ob das überhaupt nachhaltigkeitsmäßig sinnhaft war damals, aber für uns war das das natürlich die einzige Möglichkeit, wie wir in Schottland und Irland und solchen Ländern spielen konnten, weil wir einfach für 5 Euro zu dritt dahin fliegen konnten und zurück. Und das ging, heute würde das mit dem Geld von damals, würde es natürlich überhaupt nicht funktionieren. So, das war nur so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo das ja so war, ich glaube 2-3 Jahre oder so, und in denen haben wir das dann halt gemacht, so. Oder auch andere Sachen. Wir hatten einen eigenen Bus, den haben wir uns sehr früh gekauft und dadurch konnten wir eben auch Festivals spielen und solche Support-Touren, weil wir nicht jedes Mal einen teuren Bus mieten mussten. Das war dann einfach schon ein kleiner Vorteil. Also klar hat es erstmal wehgetan, sich einen Bus anzuschaffen, aber als man den einmal hatte, war man dadurch sehr viel beweglicher und wurde im Zweifel dann auch einfach, glaube ich, öfter eingeladen. So, ne?
It's a long way to the top, fällt mir dazu ein.
Ja, wahrscheinlich, so haben wir das aber tatsächlich auch nicht gesehen.
Pass auf, das habe ich gelesen im Interview. Ihr musstet ja den Tourbus abstottern.
Ja.
Und der Max hat jahrelang angeblich mit dem Überweisungsbetreffzweck seine Rate bezahlt.
Stimmt, okay, stimmt, ganz vergessen, ja. Das ging immer an mein Konto dann. It's a long way to the top, stimmt.
Also aber euch war eigentlich da schon, war euch klar, ach komm, wir machen weiter. Wir wollen schon irgendwie jetzt nicht on the top so zwangsläufig, aber schon immer einen Schritt weiter.
Genau, wir wollten immer ein bisschen, wir haben das immer ein bisschen weiter gemacht. Wir haben es auch immer so ein bisschen ernster genommen oder so auch so zugesehen, in welchen Bereichen wir das noch ein bisschen besser machen können. Aber wir haben auch immer gesagt, ey, wenn wir da irgendwann keinen Spaß mehr dran haben und wenn wir uns nicht mehr verstehen, dann machen wir das jetzt nicht. Also es war nie irgendeine Sache, okay, wir müssen das jetzt auf jeden Fall weitermachen, sondern wir haben das immer von Album zu Album und Tour zu Tour gesagt, so ey, komm, ja, lass weitermachen, schockt irgendwie. Und das war ganz gut, weil das natürlich durch die 20er, wo dann viele Leute dann ja irgendwie Ausbildung studieren und gehen in andere Städte, dass wir das, diese Fliehkräfte nach außen überstanden haben als Band, ist natürlich ein großes Glück. Und das war, wissen wir auch sehr zu schätzen als Freundeskreis, dass wir da so viel Spaß dran hatten und den uns auch erhalten konnten. So.
Das heißt, ihr habt eigentlich so, wenn man das so jetzt lapidar sagen will, ihr habt eigentlich immer so die Welle so ein bisschen mitgeritten und wart aber nie jetzt groß in so einer längeren Planungsphase für diese Band oder dass sie 5 Jahrespläne hatte oder.
Nee, gar nicht. Wir haben immer so 1,5 Jahrespläne ungefähr, weil man allein so weit voraus schon irgendwelche Clubs buchen muss. Ne? Also das ist natürlich schon so. Und wir wissen schon, wann das nächste Album dann kommt oder wann man grob irgendwann mal wieder schreibt oder ins Studio geht. Aber wir hatten keinen 5-Jahresplan und dann machen wir das und das. Das ging auch gar nicht, weil einfach sich so viele Sachen einfach immer ergeben haben. Also wenn dich dann irgendwer anfragt und sagt, hier willst du das und das spielen, die Support-Tour, dann musst du ganz schnell deinen Plan natürlich wieder umstellen, wenn du das dann machen willst. Und das ist natürlich schlau, das auch zu machen. Und wir waren eigentlich immer guter Ding und haben eigentlich so ein bisschen diese Haltung, ey, solange wir fleißig sind und irgendwie Bock drauf haben und was machen, werden sich auch Sachen ergeben und Sachen haben sich immer ergeben. So. Und das ist es dann. Man darf halt nicht zu Hause im Proberaum sitzen und warten, dass irgendwas passiert, sondern man muss einfach selber so ein bisschen raus und dann passieren auch Dinge.
Und auch bei euch kam ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr euch entscheiden musst oder nicht entscheiden musst oder wo es dann darum ging, so was mache ich denn eigentlich noch so in meinem Leben außer Musiker? Und ihr habt ja dann durchaus auch Berufe ergriffen oder studiert. Und war das dann für euch schon nochmal so ein Zeitpunkt, wo ihr euch zusammengesetzt habt und vielleicht auch diskutiert habt, so wie machen wir jetzt weiter? Oder war das nie ein Thema? War das immer Thema Beruf? Ist quasi eigentlich Musiker und dann muss ich noch was anders machen.
Na, wir haben uns nicht wirklich gesagt, wir sind jetzt Musiker vom Beruf und das sind ja auch jetzt bis heute, eigentlich sehen wir das nicht so richtig so, sondern wir haben immer gesagt, wir machen diese Band zusammen und alles andere wird da so ein bisschen umrum gebaut. Das heißt, wir haben, auch wenn Jonas in seinem Studium, dann war der 3 Monate in Paris, trotzdem haben wir in der Zeit gespielt. Und der ist dann hin und her geflogen oder mit dem Zug gefahren oder so. Also das war jetzt nie so, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen jetzt mal die Band ein Jahr lang auf Eis legen, weil ich habe hier gerade ganz andere dringende Sachen. Oder auch wenn Kinder irgendwie kamen, wurde das immer weiter irgendwie so fortgefahren. Klar, da hat man irgendwie mal vielleicht ein bisschen ruhiger gemacht, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also es war schon immer klar, dass wir eigentlich alles umrum bauen und so. Okay, und krass, die anderen beiden haben halt ihre Berufe gelernt und ich habe mich halt in diese ganze Musik-Business-Sache so ein bisschen reingefuchst und habe die Flanke übernommen quasi. Ja. So, und dadurch mussten die anderen beiden natürlich auf den Flanken auch dann nichts mehr so viel machen.
Ja, da kommen wir nochmal gleich zu. Ich fand das jetzt ganz interessant, was du gesagt hast über Jonas, ist ja euer Gitarrist und auch Sänger so. Und wenn man das googelt, dann sieht man schnell, dass es so um 2016 da ganz große Storys gab. Er ist Jugendrichter und Punkrocker.
Ja, nee, Jugendrichter ist er nicht mehr, er ist am Sozialgericht, genau.
Stimmt, aber, so war das,
Ja, Sozialgericht.
Genau.
Ja.
Gab es da Feedback? Hat das irgendwie was bewirkt? Weil heutzutage sucht ja jeder nach der großen Story. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die, wo man denkt so, huh, jetzt geht's ab. Aber es gab bestimmt Feedback.
Also da gab es auf jeden Fall mehr mediales Interesse als zu mancher Albumveröffentlichung.
Ja.
Also da flatterten so diverse Anfragen rein, wo wir dann aber auch sehr gründlich aussortiert haben und auch nicht mit jedem Medium sich dann irgendwie so drauf einlässt. Das haben wir von anderen Kollegen gelernt, dass man vorsichtig sein muss, welche Türen man aufmacht, weil die gehen sonst auch so schnell nicht wieder zu. Aber da waren schon witzige Storys dabei und das ist natürlich, war sehr interessant auch für andere Leute so oder andere Bandkollegen so, also von anderen Bands, mal zu sehen, okay, was machen denn überhaupt die Leute? Und das ist ja ein sehr, sehr interessanter Beruf auch, wo ja auch sehr viel andere Bereiche der Gesellschaft noch zu sehen bekommt. Und das fanden sehr viele Leute zu Recht auch sehr interessant, klar, wie das zu vereinbaren ist.
Das stimmt. Ich habe auch ein Interview von ihm gefunden in einer Jura-Zeitschrift, Zeitung, wo er auch nochmal sagte, so eigentlich ist das tatsächlich sogar sein Berufswunsch Nummer 3 gewesen. Und lief sich aber super mit der Musik vereinbaren. Das aber das
genau, vor allen Dingen gemacht. Genau, das ist bis heute als Richter. Ich war auch überrascht. Ich dachte auch, die sitzen den ganzen Tag im Saal und haben eine Robe und so. Der hat irgendwie, also so viele Sitzungen sind es nicht und man kann durch die heutzutage sehr viel auch von unterwegs Urteile schreiben und sowas alles. Ja. Also das ist tatsächlich sehr gut vereinbar. Viel besser als natürlich irgendwelche Präsenzberufe, wo man im Geschäft stehen muss oder so. Ja. Das ist natürlich klar.
Okay. Okay, lass mal gucken. Ihr habt 3 Alben veröffentlicht bei einem Hamburger Label.
Mhm.
Was war das für eine Zeit? Ihr wart eigentlich so, war das diese Welle, von der ich sprach? Ihr seid einfach so mitgesurft und habt einfach mal geguckt, wohin euch das Musikerleben
genau,
treibt?
Genau, klassische Anfang 20, gerade fertig mit der Schule, dann eine CD selber produziert, finanziert und so verkauft und über diese CD kam dann dieses Hamburger Label auf uns zu und meinte so, hier, wir hätten Bock oder wir hören da was bei euch, lass mal eine Platte zusammen machen. Dann haben wir eine Platte mit denen gemacht, 2003, dann hat das 2 Jahre gedauert, bis die rausgebracht haben. In der Zeit sind wir sehr viel getourt und haben ein Publikum wirklich mal angelegt und dann kam 2005, weil eigentlich nicht der ursprüngliche Plan war, glaube ich, also der Flo, der war eigentlich, wollte sich als Produzent-Manager eher installieren und sein Label hat er dann eher als Plan B genommen. Also eigentlich war schon der Plan, dass dieses Album an irgendwen anders zu verkaufen. Das hat aber nicht geklappt und dann hat Hamburg Records das selber rausgebracht.
Okay.
Und auch die nächsten 3 Alben wurden bei Hamburg Records rausgebracht, weil sich keine andere Situation ergeben hat. Also es war jetzt nicht so, dass das unser Wunsch war oder auch nicht der Wunsch von Flo selber, dass das jetzt ein Hamburg Records Band wird. Auch so Label wie Bitscore und so, die damals in Hamburg saßen, haben ZSK gesigned zum Beispiel, aber von uns mit der Kniptang nicht angefasst. Und dann hat man das halt einfach über den Kanal weitergemacht. Und erst nach 3 Alben haben wir uns dann von Flo getrennt, sowohl als Produzent, als Manager und eben dann auch als Label. Und da haben wir angefangen, 2011 das selber zu machen und selber ein Label aufgemacht dann.
Genau, lass da mal rüber sprechen, weil das total spannend ist, 2011, 2012. Ich würde sagen, das war eine Band, oder es war für eine Band generell damals jetzt gar nicht so alltäglich wie zum Beispiel heute, dass man das alles selber macht. Es war ja auch alles nochmal ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich auch noch, musste ich selber nochmal nachgucken. Spotify zum Beispiel ist in Deutschland gestartet, erst am 13. März 2012.
Ja.
Also quasi genauso um den Dreh rum.
Und erst 2015, ab 2015 würde ich sagen, war es erst ein richtiges Ding so. Also da die ersten Jahre waren jetzt auch nicht so marktentscheidend, würde ich sagen.
Ja, okay. Aber was war für euch so der Auslöser zu sagen, ey yo, jetzt machen wir es wirklich mal alles selber, wir kappen so ein paar Verbindungen, die wir hatten und machen es wirklich jetzt mal alles komplett selber.
Dass wir einfach schon beim zweiten Album, also wenn es nach Jonas gegangen wäre, da muss man ganz klar sagen, der hätte es gerne nach dem zweiten Album schon gemacht. Ich habe aber selber als der es quasi dann operativ durchführen muss, mich noch nicht selbstsicher gefühlt, das auch dann wirklich alles so hinzukriegen. Das war damals ja noch, war viel wichtiger, einen Vertrieb auch zu haben, also einen physischen und sowas alles. Und das war alles ein bisschen komplizierter als heute, wo wir einfach alle unsere Sachen über einen Online-Shop verkaufen und, wie du sagst, hier digital über Spotify das Geld einsammeln. Das sah eben 2011, 2012 noch anders aus. Das heißt, ich habe uns dann einen Vertriebsdeal geholt, bei Soul Food war das damals. Und darüber kommen ja erst die Platten überhaupt ins Geschäft zu der Zeit. Und das war schon sehr wichtig, dass man das hat, weil wenn man das nicht hatte zu der Zeit, dann wäre es sehr schwierig geworden, als Band irgendwie seine Musik noch an die Leute zu kriegen. Und ja. Dann haben wir uns ein Team aufgestellt und also ja, also die anderen beiden haben schon gesagt, ey komm, oder wir haben uns da einfach dann irgendwie erst selbst vertraut zu sagen, ey, wir schaffen das, wir können jetzt einfach eine Platte selber rausbringen. Das ist die Mal nach Zahlen geworden, die dann 2012 rauskam und das ist für uns bis heute auch eine der wichtigsten Platten so, weil es einfach natürlich ein ganz tolles Gefühl war, das dann wirklich geschafft zu haben. Und da sind Lieder auch drauf, die bis heute in keinem Konzert fehlen dürfen. Also das war schon eine sehr, sehr wichtige Aufbruchzeit. Wir waren auch zu dritt im Urlaub 2011 in Kanada, so ein bisschen, um so auch dieses so ein bisschen so zu manifestieren, hier kommen jetzt, wir drei sind jetzt hier komplett auf uns gestellt, wir machen das jetzt so. Und das war eine sehr wichtige Zeit, so als Freundeskreis und auch als Band dann.
Habt ihr das, das klingt schon mal ganz gut, wie ihr das dann auch so vorbereitet habt. Ich muss mich gerade daran erinnern, der Alex Siedenbiedel von den Donuts, der ist ja auch quasi der Bandmanager geworden. Ja. Oder Bandgröße damals sicherlich ein bisschen anders als bei euch, aber da weiß ich auch noch, dass er dann auch nochmal so das Gespräch mit seinen Bandkollegen suchte und dann auch nochmal so richtig erfragt hat, so macht das Sinn, dass ich das mache? Geht das überhaupt? Ja. Ne? Hattet ihr solche Diskussionen dann auch?
Absolut. Alex Siedenbiedel ist ja auch wir sind im sehr engen Austausch die ganzen Jahre so und da gucken wir schon sehr und von dem habe ich auf jeden Fall sehr viel auch gelernt und oder wir gegenseitig tauschen uns da wie gesagt aus. Ja, das haben wir gemacht und es war auch gar nicht erst der Plan, dass ich das mache. Also wir haben dann erstmal ein anderes Management auch wieder gesucht und waren dann auch noch bei Odyssey und andere Konstellationen ganz kurzfristig. Also da haben wir einige Sachen durchprobiert auf der Flanke Management, aber es hat sich dann irgendwann einfach doch rausgestellt, die anderen beiden kamen irgendwann zu mir und meinten, ey, ganz ehrlich, du machst die ganze Arbeit und irgendwer anders kriegt das Geld, mach du das einfach und dann ziehst du dir die Prozente so. Und das ist dann irgendwann später, das ist aber tatsächlich erst 2020 dann so gekommen. Vorher habe ich quasi noch im Namen von Odyssey irgendwann die Band gemanagt mit einem Co-Manager. Also die Management-Flanke, das haben wir recht spät angepackt. Die Label-Flanke ist seit 2012 quasi so, dass wir das machen und ich die Label-Arbeit für uns mache. Da hatten wir dann zwischenzeitlich auch noch einen Label-Service zwischensitzen, um da auch noch so ein bisschen mehr Expertise reinzukriegen so. Und dass wir alles komplett selber machen, ist seit 2020, glaube ich, erst so der Fall.
Okay. Was war denn eigentlich gerade auch so am Anfang oder dann auch vielleicht so in den ersten 1, 2, 3 Jahren, was war so wirklich das Schwierigste oder die langwierigste Herausforderung, an der ihr so am meisten dann arbeitet oder vor allen Dingen du dann arbeiten musstest? War das dann zum Beispiel so ein Vertriebsstil?
Nee, das ging alles. Ich fand immer, oder wo wir uns sehr viel Mühe geben, ist immer die interne Kommunikation, dass alle das Gefühl haben, alle tragen alles mit oder dass es auch so wirklich einfach so ist, nicht nur das Gefühl haben. Weil ich will auch vermeiden, also einerseits will ich nicht jeden Flyer oder jede Online-Grafik jetzt an jeden rumschicken müssen, das würde es natürlich sehr langsam machen, aber andererseits sollen natürlich die wichtigen Sachen, die wichtigen Entscheidungen von allen mitgetroffen sein. Also und das ist es, glaube ich. Und das ist, glaube ich, bei einem Label sonst klassisch jetzt nicht unbedingt so. Und dieses Fingerspitzengefühl, okay, mit welchem, was werfe ich in die gesamte Runde? Was kann ich hier kurz selber entscheiden und machen? Und das wird dann auch gut. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, das rauszufinden, weil das auch in jedem Bandgefüge individuell anders ist. Da gibt es ganz andere Befindlichkeiten. In manchen Mal ist das Thema Grafik ein ganz, ganz schwieriges Minenfeld. Manchmal ist das irgendwas anderes. Also das muss man halt selber rausfinden. Und ich glaube, das ist so die Kernsache, dass es als Band selber, dass sich alle wohlfühlen. Nach außen kriegt man das schon hin. Also das war dann irgendwann nicht mehr, also bei welchem Vertrieb man ist, ist heutzutage, würde ich sagen, nebensächlich. Der Band muss es gut gehen damit so, ne? Das ist, oder die Person, die da sitzt, ist entscheidender als jetzt die Firma, finde ich.
Ja. Und wenn ihr dann sagt, so, wir nehmen halt einfach viel mehr selber in die Hand. Was bedeutet das für euch als Band oder als auch Person? Ist das dann im Grunde genommen eigentlich ein bisschen entspannter, also weil man dann vielleicht niemand mehr sozusagen Rechenschaft ablegen muss? Oder ist es eigentlich viel, viel mehr Commitment, weil man dann eigentlich viel mehr selber in der Pflicht steht?
Es ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit und viel mehr Verantwortung. Also man kann es nicht mehr auf irgendwen abwälzen. Wir können zum Beispiel heute sehr gut sagen, guck mal hier, drittes Album. Wollten wir die Lieder Maurer und Pullover auf dem Album haben? Wollte das Label nicht, kam nur auf eine EP, sind heute mit die erfolgreichsten Lieder so. War eine richtig dumme Entscheidung. Aber die Entscheidung, ab da haben wir selber getroffen. Und wenn irgendwas nicht läuft oder nicht ganz rund läuft, dann müssen wir uns da selber an die Nase packen. Das ist natürlich schon auch ein gewisser Druck. Und man ist die ganze Zeit komplett gefordert, das Ding weiter ranzutreiben. Du kannst jetzt nicht mal irgendwie 8 Wochen dich in der Hängematte hängen, dann schläft das ganze Ding ein. So, ne? Das läuft halt so nicht. Man muss sich sehr von diesem Bild lösen. Oder Künstler liefert nur alle 3 Jahre ein Album ab und den Rest macht dann irgendwie das Gefüge um ihn rum, Management und Label und Vertrieb, und der Künstler kommt dann kurz zur Promotour. Das ist halt nicht das Setup, was wir wollen oder was wir können, glaube ich auch. Also ich habe ja selber gemerkt, wenn wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten, dass ich da sehr ungeduldig bin und auch einfach, oder wir sehr perfektionistisch in manchen Sachen sind, dass mir das dann nicht gereicht hat, wie schnell die auf Mails antworten, wie, wie das geschrieben wird, wie Promotexte geschrieben sind, so denkst du, ach komm, nee, das kannst du nicht veröffentlichen, mach ich kurz selber. Und das ist natürlich, wenn man das gemerkt hat, okay, dann kann man es auch gleich von vorne selber machen und muss da nicht irgendwen erst sich rumfummeln lassen, so, ne?
Total. Jetzt, was glaubst du denn, war so das härteste Learning oder vielleicht ja der größte Fail, aber irgendwie so, was war wirklich so am schwierigsten für euch so zu lernen in dieser Zeit? Ist das tatsächlich so dieses zu akzeptieren, dass man selber sich selber managen kann oder dass man kein externes Management braucht?
Was heißt nicht braucht? Ich glaube für viele Bands ist das durchaus noch wichtig. Ich glaube, das ist bei uns einfach so gewachsen, dass wir sehr schwer zu managen sind von einem Externen oder dass wir da vielleicht auch einfach ein bisschen weniger kompatibel sind. Und das ist, wenn man das weiß, oder vielleicht auch einfach ich als Person, kann auch sein, dann muss man sagen, okay, dann nehmen wir halt das, was wir da haben als Paket in unserer Band und sehen zu, dass wir damit am besten klarkommen. Und andere Sachen haben wir dann aber wiederum auch gelernt, die sehr gut abzugeben und outzusourcen und lassen uns da sehr gern beraten, gerade was Live-Sound, was Live-Equipment und sowas angeht, da haben wir wirklich jetzt nicht so das Gefühl, da müssen wir alles selber rausfinden und alles können, und wir sind jetzt auch nicht eine Band, die selber einen Produzenten in der Band hat, also sonst haben ja oft auch Bands einfach einen, der irgendwann die Alben aufnimmt, den haben wir gar nicht, also wir haben da schon irgendwie unsere Vorstellung, aber lassen uns da sehr gern dann auch von unserem Produzententeam beraten und Entscheidungen abnehmen tatsächlich, also in dem Bereich dann schon.
Okay, wie sieht denn euer Setup jetzt so personell aktuell aus? Du sagst ja, der Merchandiser, der ist quasi schon seit Schulzeit mehr oder weniger mit dabei. Wie ist generell so euer Setup jetzt so aufgestellt oder jetzt vielleicht auch gerade so zum aktuellen Album?
Wir haben, wenn die Platte losgeht, fangen wir mit Sascha Höhm, gehen wir in sein Studio in Berlin und nehmen Demos auf erstmal. Und Sascha Höhm war der Engineer beim 3. Album. Das heißt, der hat unter dem alten Produzenten noch geengineert und wir haben da schon gemerkt, so krass, der ist eigentlich viel, der versteht viel mehr, was wir da machen und ist viel schneller auch handwerklich am Dings. Und dann haben wir die nächste Platte, haben wir mit ihm schon gemacht. Da war der 24 oder so, da haben wir ihn zum Produzenten gemacht und seit der Platte ist er bei jedem Album dabei und wir machen mit ihm die Vorproduktion und gehen dann auch mit ihm zusammen in die Produktion, waren in verschiedenen Studios über die Jahre und auch mit verschiedenen Co-Produzenten noch zusammen. Aber jetzt seit 3 Alben sind wir bei Flo Nowak dann in Mühlenberg hier am Berliner Stadtrand. Und das Team funktioniert sehr gut. Damit haben wir jetzt wirklich, glaube ich, das Ganze ganz gut hingekriegt immer. Flo macht sehr viel Gitarre und Bass dann, oder das ist da quasi der Federführende. Und Sascha nimmt mit Max Schlagzeug auf und dann die Gesänge auch später. Und zieht dann auch nochmal alles so ein bisschen gerade und Flo mixt dann wiederum später auch noch. Also das ist so das Aufnahmeteam.
Ja.
Label, wir sind angedockt an The Orchard, das ist der Digitalvertrieb und das läuft auch super. Und dann über Membran, aber der physische Vertrieb Membran ist eigentlich Nebensache, weil 90-95% unserer Tonträger und Sachen verkaufen wir über unseren Online-Shop, Merch Cowboy.
Ja. Ja.
Carsten, sehr guter, langjähriger Freund von uns, und mit dem haben wir sehr früh, genau wie die Donuts, zugesehen, dass wir den eigenen Webshop als Hauptvertriebskanal etabliert und aufbauen. Und das hat sehr gut funktioniert und gibt uns natürlich heutzutage irgendwie eine super Freiheit, weil man da einfach Albenkampagnen bauen kann, wie man sie will, und da unabhängig ist von Amazon und den ganzen Verbrechern. Und die kriegen ein paar CDs hingestellt, sollen sie verkaufen, danke, tschüss. Aber das Hauptding, die ganzen exklusiven Sachen gehen eben über uns, über unseren Online-Shop. So.
Ja. Zumal es ja auch jetzt mittlerweile seit einigen Jahren auch wirklich Chartmelder sind und das hervorragend funktioniert, ne?
Genau, klar.
Genau. Okay. Und so vom Backoffice her, bist du das dann alleine erstmal?
Das bin ich. Wir haben einen Steuerberater, dem gebe ich die Sachen hin, der macht den Steuer, aber alles andere vorher, also die Rechnungen kommen zu mir und ich überweise den Leuten, die für uns arbeiten, dann die Dinger, genau.
Ansonsten habt ihr ja auch generell als Band, als Trio ja eigentlich eine hervorragende Konstellation, glaube ich, ne? Also Jonas ist der Jurist.
Absolut,
der hat Business und der Max, euer Schlagzeuger, ist, glaube ich, Erzieher, ne?
Der ist jetzt hier.
Das passt ja hervorragend.
Der bringt diese ganz verständnisvolle menschliche Komponente mit rein. Ja, genau. Und das ist sehr gut in so Gruppengesprächen. Und Jonas, klar, mit juristisch, also was wir an Geld für Anwälte sonst ausgegeben hätten, was der schon für Schlamassel uns vom Hals gehalten hat, klar. Das ist gar nicht aufzuwiegen. Das ist schon sehr gut. Wir haben uns dann manchmal bei richtig speziellen Sachen, nehmen wir uns dann schon einen Musikanwalt, weil das ist dann schon sehr spezifisch. Aber so die grundsätzlichen juristischen Anfeindungen, die wir da erleben durften, die kriegt er dann auch geregelt, klar.
Hattet ihr die schon?
Ja, klar, irgendwas ist immer los.
Irgendwas ist immer, okay.
Wir haben ein Lied gecovert zum Beispiel, das ist ein sehr langer Streit. Katharina haben wir gecovert und der Autor ist halt einfach so ein bisschen in einem eigenen Realitätsfeld unterwegs und der hat uns sehr oft schon juristische Steine in den Weg rollen wollen.
Okay, aber es ist bei Spotify, glaube ich, einer der erfolgreichsten Songs, ne?
Ich schätze, das ist der Grund, warum er so drauf abgeht, weil er hat irgendwann mitbekommen, dass da auch Geld dann reinkommt und er das nicht kriegt. Er kriegt ja aber die ganze GEMA. Wir spielen das Lied bei jedem Konzert. Ja. Er kriegt ja wirklich die ganze GEMA. Reicht ihm nicht. Er wollte 100% der Streaming-Einnahmen. Das ist natürlich
schwierig.
Ja, da musst du ihm das Konzept der Coverversion kurz erklären.
Ja, verstehe. Oh Mann. Gab es denn in diesen Jahren, wo ihr das macht, 8. Album, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ihr habt echt hunderte von Konzerten gespielt, gab es da dann wirklich sonst, also war das wirklich so ein steter Anstieg oder gab es auch wirklich mal so einen Punkt, wo es entweder so diese berühmte, Next Step, das war so ein Next Step-Ding oder wo es auch mal wirklich runterging?
Wirklich runter, würde ich sagen, gab es nicht. Es gab vielleicht ein bisschen weniger Wachstum mal zwischen Album 4 und 5 oder so. Aber die großen Steps, würde ich sagen, oder einer war auf jeden Fall 2017, das Album Shucky Lucky. Da weiß ich auch gar nicht, also da kamen mehrere Faktoren zusammen. Da wurde auf jeden Fall und ich messe das immer sehr in Publikum, also in Zuschauerzahlen, da wurde die Tour auf einmal sehr groß. Und da sind einfach mehrere Sachen zusammengekommen. Wir haben 2014 oder 15 angefangen, mit unserem jetzigen Booker zu arbeiten, Niklas Hensen, der damals bei Landstreicher war und jetzt inzwischen eine eigene Booking-Firma hat, Zündstoff. Und der hat auf jeden Fall sehr viel Anteil daran. Der hat uns sehr gute Sommer gebucht und sehr gute Touren, sehr schlau zusammengestellt. Und das Album war dann auch gut und hatten wir irgendwie eine gute Single, glaube ich. Und dann, da merkte man schon, okay, da sind jetzt 30% dazugekommen. Aber ansonsten war das immer langsam nach oben gehend so.
Ja, okay. Und in all der Zeit, ihr macht es ja jetzt eigentlich seit 2012, 2011 wirklich dann so in eurem eigenen Business. Aber es gab doch bestimmt auch dann Labels, die mal angefragt haben und die vielleicht ja auch mal mit dem Geldschein gewedelt haben.
Wirklich nicht. Aber wir haben ja auch einfach ab einem gewissen Punkt immer sehr deutlich gesagt, dass wir Labels und gerade die Großen sehr scheiße finden. Das wäre jetzt schon sehr komisch gewesen, wenn die zu uns kommen. Und vor allem, mit was sollen sie denn wedeln? Das muss man ja auch nochmal sagen. Die Verkaufszahlen können sie ja alle sehen und dann den Vorschuss ungefähr sich auch ausrechnen. Und für so einen Vorschuss geben wir keine Rechte mehr ab. Also wir sind als eine Band, die alle Rechte hat, müsste man uns ja wirklich schon sehr, sehr viel bieten, dass wir das nochmal aus der Hand geben. Und das gibt zurzeit für so eine Band wie uns also wir sind ja keine frische, junge Band, die jetzt irgendwie erwartbar ist, wo bald ein großer Hype irgendwie losgeht. Das ist für Label, glaube ich, nicht wirklich interessant. Also sich so teuer einzukaufen dann.
Was sind denn für euch als Band die wichtigsten Erlösquellen? Vielleicht haben wir da ja die Möglichkeit, da ja mal drauf zu gucken oder das vielleicht auch mal so prozentual einzuteilen. Ja. Das interessiert mich immer sehr. Ich denke geht vor allen Dingen um Gagen, um Merchandise und dann vielleicht so Verlag und so.
Genau, das würde ich jetzt mal so grob sagen. Ist auf jeden Fall der größte Batzen ist Live-Gagen.
Ja.
Mit weitem Abstand. Dann dürfte als nächstes kommen tatsächlich auch Tonträgererlöse, weil wir die Rechte haben und also sehr viel durch das Streaming kommt da schon sehr viel rein und eben auch die Tonträgerverkäufe über unseren Shop. Und bei uns, wir behandeln tatsächlich Tonträger als Merchandise-Artikel, also jetzt, das ist jetzt nicht gesondert, das geht damit rein und das ist schon sehr wichtig, auch live natürlich. Dann ist die GEMA für die Autoren, das sind Jonas und ich, auch sehr entscheidend, aber die fließen anders als bei anderen Bands nicht in die Bandkasse rein, sondern an uns direkt, weil das eben bei uns ganz klar zuzuordnen ist. Ne? Bei anderen Bands ist es, glaube ich, ein bisschen verschwommener oder so und dann geht das alles erstmal in die Bandkasse und wird dann aufgeteilt.
Ja.
Das ist sehr wichtig. Und was haben wir noch? Ich glaube, das ist es schon. Ach so, genau, Verlag hat sich damit erledigt, weil das ist ja die GEMA quasi, genau, ja.
Wie hoch würdest du denn sagen, oder wie viel Prozent sind denn dann die Gagen von dem? Also vielleicht klammern wir mal GEMA und Verlag aus, aber so als Band, als Bandfirma, wie wichtig sind da die Gagen? Das ist 80%?
60-70% würde ich sagen, irgendwo da.
Ja, okay.
Ja.
Ja gut, aber dann ist es ja schon auch entscheidend, dass ihr den Merch und Tonträger Verkauf selber macht, weil sonst wäre das ja erheblich geringer dann, ne?
Das ist weniger und vor allem bedingt sich das auch gegenseitig. Wir sehen halt total, sobald wir nicht live spielen, gehen A, die Streaming-Zahlen runter und B, geht natürlich auch die Merch-Zahlen runter. Also das Live-Spielen ist quasi der Lebenspuls, der Herzschlag der Band. Wenn man das 2 Jahre nicht macht, ist danach die Band, würde ich sagen, fängt man ganz woanders wieder an, das hoch zu pushen und in der Zeit, das geht dann einfach alles andere runter.
Krass. Aber es ist ja auch ein ganz schöner Druck dann, wenn ich das so höre. Also man muss ja dann immer schon noch irgendwie funktionieren. Und klar sagst du, wirst du mir jetzt sagen, das macht ja auch tierisch Spaß.
Ja.
Aber vielleicht kommt ja auch mal so ein Punkt, wo man sagt so, aber jetzt wäre ich auch gerne zu Hause im Garten.
Na, den hatten wir ja jetzt zwangsweise. Durch die Pandemie saßen wir ja mehr oder weniger 2,5 Jahre zu Hause und haben dann versucht, das irgendwie anders noch irgendwie uns auch irgendwie für uns selber am Laufen zu halten.
Ja.
Aber da haben wir auch gemerkt, okay, kurz mal ein paar Wochen Pause war okay, aber wir haben das Live-Spielen schon sehr vermisst und das ist schon der Hauptantrieb, warum wir eine Band haben. Also wir sind jetzt nicht die Band, die ein halbes Jahr lang im Studio soundverliebt an irgendwelchen Sachen rumfummelt, sondern wir sind schon eher die Band, die rausfährt und sich freut, dass sie da mit den Leuten irgendwie in Kontakt kommt.
Wenn du mal zurückschaust, Touren, klar, ist ein Riesenspaß, aber auch anstrengend und gerade am Anfang, ne, in eurem Bus durch die Gegend zu fahren, von Hamburg nach Wien, ist auch kein Zuckerschlecken.
Beste Strecke, Meppen, Bukarest, Schwarzenweg, vom Routing her.
Ja, sehr gut. Wann glaubst du denn, oder wenn du mal zurückschaust, wann war der Punkt, wo es eigentlich so einfacher wurde und bequemer wurde und irgendwie, ja, dann doch irgendwie ganz erträglich?
Mit 2017, mit dieser Shucky Lucky-Platte, da hat dann auf einmal, da haben wir auch angefangen, erst so richtig eine Crew dann irgendwann zu haben, so richtig mit festem Tonmann und dann ab und zu auch Lichtmann und Merch und dann irgendwann haben wir auch so eine Tourmanagerin und dann hat das Sinn gemacht, mit 7, 8 Leuten Nightliner zu fahren. Und das haben wir dann gemerkt, okay, das ist jetzt finanziell ab einem gewissen Punkt auch gar kein riesengroßer Unterschied mehr gewesen, ob wir jetzt mit 9 Leuten im Van und im Hotel rumsitzen oder ob wir mit Nightliner fahren. Und das hat es auf jeden Fall entscheidend angenehmer gemacht, weil du einfach so Strecken nicht mehr selber so fühlst mit deinem Körper. Wir haben ja dieses Land, ich weiß nicht, wie oft jetzt durchflügt mit unseren in Präsenz und meistens, ich fahre 90% der Strecken selber. Da kanntest du irgendwann jedes Autobahnschild. Das ist schon ein Gamechanger gewesen, definitiv. Ja. Auch die Entscheidung zu sagen, selbst wenn es finanziell irgendwie ein bisschen negativer ist, nehmen wir das in Kauf, dass wir einfach unsere doch etwas betagteren Körper jetzt nicht mehr ganz so viel Stress aussetzen wie früher mit Mitte 20, wo uns das einfach gar nichts ausgemacht hat, 12 Stunden am Stück Auto zu fahren. So.
Ja. Das klingt jetzt alles so, einen guten Plan, es geht immer so ein bisschen aufwärts, du sagst selber so, ja, so richtig mal so eine harte Durchstrecke hatten wir eigentlich gar nicht. Trotzdem muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, gibt es denn nicht doch irgendwie dann doch noch so einen Druck, dass man sagt, ey komm, ist ja auch immer so, die Fallhöhe wird ja eigentlich sozusagen auch immer höher, ne? Dass ihr dann schon selber sagt, huh, ist schon auch immer so eine Anspannung da, dass jetzt zu der nächsten Tour dann doch nochmal mindestens genauso viele Leute kommen, wenn nicht noch mehr. Musikvideos sind wichtig, die werden immer aufwendiger oder halt auch so Content-Erstellung und. Merkst du da nicht oder merkt ihr da nicht trotzdem noch irgendwie einen gewissen Druck?
Ja, also erstmal vor allem als Autorenteam sicherlich. Also du weißt jetzt ja auch, okay, du hast jetzt beim vor diesem Album hatten wir knapp 100 Lieder vorher schon. Das heißt auch sehr viele Themen schon durch. Und ja, das jedes Mal nochmal hinzubekommen, dass man selber ein Album schreibt, was man selber gut findet und vielleicht im Idealfall auch noch ein paar andere Leute. Das hat aber, glaube ich, jeder, der irgendwas veröffentlicht, so dass man irgendwann nach den Jahren das Gefühl hat, okay, nicht, dass das irgendwann mal aufhört, dass die Ideen ausgehen. Also der ist erstmal da und dann ist natürlich auch immer diese Sorge oder vielleicht irgendwie, dass äußere Faktoren das verändern. Wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, ja, das hat natürlich keiner kommen sehen, aber das hat ja das Spiel komplett verändert für eine gewisse Zeit und auch danach jetzt. Das ist ja nicht mehr, es ist alles viel teurer geworden und es ist alles viel komplizierter. Das ist jetzt eher für kleinere Bands, würde ich sagen, lebensbedrohlich. Für uns geht das irgendwie, aber auch da ist man nie sicher, dass nicht irgendwelche Faktoren jetzt Leute davon abhalten, zu Konzerten zu gehen. Weißt du, wenn einfach die Leute weniger Geld haben, würde ich jetzt sagen, wenn mein erster Impuls, okay, gehe ich einfach im Monat nur noch auf 4 Konzerte statt auf 8 und dann ist die Gefahr, dass ein Montreal-Konzert unter den 4 ist, das weggelassen wird, natürlich irgendwie da, ne?
Ja.
Also klar, wir nehmen das überhaupt nicht als selbstverständlich und haben nie gesagt, okay, jetzt läuft der Laden, jetzt müssen wir den Lenker festhalten und bis zum Ende geht's nur noch geradeaus, sondern das ist schon die ganze Zeit immer noch irgendwie gucken, wie verändert sich alles und wie reagiert man drauf und wie sieht man zu, dass man da irgendwie nicht unter die Räder kommt, klar.
Genau, ja. Und verspürst du da Druck?
Ja, also klar, also das ist ja das, wofür ich ja auch von der Band eingesetzt und bezahlt bin, dass ich quasi dieses ganze Spiel so ein bisschen lese und gucke und für uns immer dann oder Ideen vorschlage, wie wir das am besten spielen. Zum Beispiel Thema Video hast du angeschnitten, haben wir seit 5 Jahren keine gemacht gehabt, haben wir keinen Bock, Videos zu drehen und wir das auch einfach zweitens den Kanal nicht mehr so richtig sehen. Wir sind keine YouTube-Band. Und dann ist der Stand nicht so im Verhältnis für uns, die Kosten, die so ein Video macht, zu dem ansatzweise zum Ertrag. Ne? Das ist, und dann machen wir lieber irgendwie dieses Social-Media-Content-Ding so ein bisschen auf süß und gemütlich, als jetzt richtig krasse Videos zu produzieren, weil in unserem Bereich es einfach keinen Kanal mehr gibt, der das ansatzweise transportieren würde.
Ja.
Aber auch das haben wir dann als Band gemacht und kam von außen bei diesem Album vom Booking zum Beispiel, ach doch, ich brauche schon für Festivals irgendwann mal wieder ein Video, was ich denen schicken kann, was jünger ist als 5 Jahre. Und dann haben wir diesmal ein Video gemacht, aber schmal produziert und so und dann ist es da auch. Aber auch das hat jetzt, weiß ich nicht, 11.000 Plays bei YouTube. Das ist ja nichts, was irgendwie sich dann trägt finanziell. Also das ist dann schon.
Genau. Ne? Wobei ich dann halt auch immer denke, es ist halt einfach Wahnsinn, ne, du sagst jetzt Video schmal produziert dann, aber trotzdem ist halt ja alles mittlerweile einen immensen Qualitätsstandard auch. Ne? Das ist ja auch so, wenn man sich das überlegt, ihr kennt es ja dann auch noch von früher, man fährt einfach los und dann fängt man an, hat vielleicht eine Person mit, die macht Ton. Ne? Und alles cool. Heutzutage kannst du ja auch schon als kleine Band gar nicht mehr losfahren, ohne dass du eine Person dabei hast, die Fotos und Videos macht. Ne? Also diese ganze Standard, der wird ja unglaublich hoch, ne? Und wenn du die Person dabei hast, dann muss das ja auch noch gut aussehen, denn wenn es scheiße aussieht, dann hättest du es ja auch direkt sparen können, so.
Also Lichtmann mitnehmen, ja.
Ja, ich meine halt auch diese Videographer-Geschichte.
Ja, natürlich.
So, ne? Das finde ich halt echt krass, weil das ja auch, glaube ich, dann oft auch so diese kleinen oder auch die jungen Artists so komplett unter Druck setzt und so völlig falsche, Ziele auch vielleicht dann auch sogar setzt, ne?
Ja, aber ich sehe das auch sehr kritisch. Ich finde auch krass, dass jetzt bei Festivals einfach jede Band, auch die erste Band schon, eigenes Equipment hat, also eine eigene eigenes Pult in ihr, am besten auch schon, was ja unfassbar teures Equipment ist so. Und das muss dann auch irgendwer wieder bedienen können. Das haben wir erst in der Pandemie 2021 für uns quasi angeschafft, auf einem Level, wo wir ja schon wirklich sehr große Läden gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so begrüßenswert ist, weil ich finde ganz oft bei Bands sehe ich so, okay, die legen super viel Wert auf, dass irgendwer mitfährt und filmt und die Technik und das alles, aber die Lieder sind einfach nicht gut. Also das ist halt oft so meine Beobachtung, dass das Kernding so ein bisschen als reine oder Gefahr läuft, so ein Nebending zu werden. Und das ist halt eine Entwicklung, dass dann alles nur noch mit Ego Riser und hier noch Nebel und bei dem Lied kommt dann der mit, macht Teil und so. Aber die Lieder an sich sind halt so, dass ich die Band viermal gesehen habe und nicht ein Lied mehr im Kopf habe. Und das ist halt so, finde ich Bands immer sehr beeindruckend, die einfach gute Lieder haben. und jetzt im Zweifel vielleicht noch nicht so perfekt irgendwie produziert sind live oder auch auf Platte, aber wo ich merke, so, okay, geil, die haben auf jeden Fall Bock und die haben geile Lieder geschrieben. So, das ist so, das beeindruckt mich dann im Zweifel mehr, als irgendwie schon mit 22 ein eigenes Monitorpult zu haben. So.
Ja, guter Punkt. Also tatsächlich ist mir das auch nochmal sehr bewusst geworden in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich sogar, wie krass das manchmal auch so in kleinen Läden ist.
Jugendzentrum. Ja, auf Festivals, das ist eine Materialschlacht da oben mittlerweile. Ja. Das ist echt, weil klar, dass die ganzen Ami-Bands mittlerweile komplett mit Raumschiffen unterwegs sind, ist ja eine Sache. Aber dass jetzt auch die ganzen kleineren Bands aus Deutschland schon mit kompletten Produktionen rumtüdeln, das ist einfach echt schräg.
Das ist halt die Frage. Auch da denke ich mir immer so, das muss eigentlich auch für die einen unglaublichen Druck erzeugen und wie du schon sagst, manchmal dann auch so den Fokus für das Wesentliche verstellen auch, ne? Ja. Lass doch mal kurz gucken, du hast gerade über Musikvideos, über YouTube gesprochen, würde mich tatsächlich schon auch nochmal interessieren, auf welche Zahlen ihr denn überhaupt so schaut. Also was sind so wichtige Kanäle, wo du sagst so, okay, ja, irgendwo müssen wir ja mal anfangen, YouTube ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber das ist schon nochmal ein wichtiger Kanal.
Das hat sich ja in der Bandgeschichte sehr oft gewechselt. Also da war ja MySpace war mal sehr, ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und es gibt ja auch Bands, Deichkind, glaube ich, hat das mal gesagt. Das war ja so ein, da, MySpace war ihr Riesendurchbruch oder Arctic Monkeys oder so, wo dann einfach so Plattformen ganz maßgeblich beteiligt waren. Dadurch, dass wir selber keinen in der Band haben, der jetzt richtig Bock auf Social Media und die Bespielung von diesen Kanälen hat, so haben wir das immer eher stiefmütterlich, glaube ich, gespielt. Und dadurch ist, glaube ich, auch zu erklären, dass wir nie irgendwo in einem Kanal so riesengroß waren, so, sondern wenn dann der Kanal durch war, sind wir halt zum nächsten umgezogen. Meistens ein bisschen später als die Donuts. Also wir gucken dann schon immer so links und rechts, okay, haben die schon einen Vevo-Account? Ja gut, 500 Follower, ja, warten wir mal. Wenn die 3000 haben, können wir auch anfangen. So vorher.
Lohnt sich
aber
nicht.
Das, ja, und es gab ja auch einige Plattformen, die direkt wieder verschwunden sind, ne?
Ja.
Und dann gibt es aber natürlich immer so bandspezifisch so Kanäle, die dann einfach groß geworden sind und wo es dann aber für eine Band auch sehr tragisch ist, wenn die Säule wegfällt. So, ne? Das hatten wir dann wiederum auch nicht als negativen Effekt, ne? Sondern wir haben aus irgendwelchen Gründen relativ schnell einen guten Spotify-Run gehabt so und das funktioniert so und da wird das gehört. Und das gucken wir jetzt schon an, auch selber, um rauszufinden, okay, welche Lieder, ne, könnte man mal wieder live spielen und so, also was wird da gehört? Und Spotify ist ja einfach bei uns vom digitalen Umsatz, würde ich sagen, macht einfach 85-90% aus. Das ist dann natürlich logisch, dass man da eher hinguckt als bei Amazon Music oder Apple und so, auch wenn es natürlich nicht verschwindend gering ist, aber das ist einfach schon deutlich ein riesengroßer Unterschied, ne?
Das heißt aber im Grunde genommen, bei euch ist eigentlich so dieses Tour-Ding einfach das wichtigste Ding, wo auch dann quasi, wo ihr dann sozusagen Zugriff habt und euren Leuten, euren Fans auch mal wirklich was erzählen könnt, was verkaufen könnt.
Weil aber natürlich auch, und das haben wir natürlich abgesehen davon, dass uns irgendwie die Hand abfällt oder so, hat man das so ein bisschen selber in der Hand. Und da haben wir wirklich dann auch, als die Pandemie kam, da war kurz so ein bisschen so, oh, den haben wir nicht kaum sehen, weil wir dachten immer, okay, spielen wird man immer können. Das läuft dann schon, da ist man nicht so abhängig von irgendwelchen Algorithmen und irgendwelchen Sachen. Aber als das dann mal kurz ganz anders aussah, war das schon so eine heftige Erkenntnis, dass eben doch nichts im Leben komplett sicher für immer ist.
Ja,
krass. Und und dieses Live-Ding ist natürlich auch so, wenn du deine eigenen Konzerte einigermaßen gut verkaufst, da gucken natürlich auch Festivalveranstalter drauf. Das heißt, es ist natürlich auch so ein Ding, die sind alle nicht bescheuert und wissen, man kann im Internet kann man alles irgendwie so ein bisschen schön und hübschen und nach oben biegen, aber Verkaufszahlen von Konzerten sind sehr schwer zu fälschen und daran messen sich eben dann auch einfach die Festivalgagen und das ist wiederum an den Festivalgagen und den Slots, die du spielst, daraus zehren wir dann quasi oder ziehen wir das nächste Publikum. Also das ist ja nicht so, dass jetzt alle in Deutschland Montreal kennen, sondern wir sind immer noch auf der Mission, über Festivals und Support-Sachen auch einfach neue Leute zu uns zu ziehen. Und das ist krass, wie Leute ankommen. Geil, habe ich jetzt erst entdeckt, ist jetzt meine Lieblingsband. Wo ich auch denke, wo hast du denn 20 Jahre lang Musik gehört, würde stimmen.
Die Frage stellt man sich ja oft von ganz vielen Artists. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir Mitte Mai, vor gut einem Monat, ist euer aktuelles Album in die Charts gegangen. Top 6, hatten wir ja eingangs schon gesagt. Jetzt ist das quasi eine Top 10 Chartplatzierung. Habt ihr da Auswirkungen erlebt? Hat das Auswirkungen auf Booking auf andere Dinge nochmal?
Nee, so schnell natürlich nicht. Das Booking für dieses Jahr war da schon längst durch, also für die Festivalsaison, und auch unsere Clubtour ist natürlich schon gebucht, und da sagt jetzt auch kein Veranstalter, ah cool, Top 6, da gebe ich euch mal 2% mehr von der Gage so. Das heißt, das Ding ist durch. Das wenn, hat das irgendwie psychologischen Effekt, oder dass ein paar Leute das dann schon ein bisschen ernster nehmen als vorher. Das ist es, glaube ich. Aber ansonsten, nein, hat man da jetzt nicht so, dass sofort die T-Shirt-Verkäufe durch die Decke gegangen sind oder Streaming oder so. Das ist, aber das haben wir ja vorher auch gesagt. Also, das ist, diese Chart-Sache ist ganz nett mitzunehmen, aber das ist jetzt kein kriegsentscheidendes Tool, so.
Ja, okay. Ja, ich hatte es ja eben schon auch nochmal so, du hattest es ja auch bestätigt, und ich hatte es gefragt, es ging quasi immer so ein Stück für Stück weiter, und ich stelle ja auch immer gerne so zum Schluss die Frage so, wie viel war es Glück, wie viel war es harte Arbeit? Ich glaube, das kann ich schon fast selber beantworten. Ja. Ich hab's einfach immer weitergemacht, ne? Also es ist so ein bisschen dieses, wer halt einfach am längsten dran bleibt, der gewinnt, ja, oder bleibt zumindest stehen.
Ich will nicht sagen, man kann schon so ein bisschen seine Chancen auf Glück selber ein bisschen versuchen, ins Positive zu optimieren. Ich will nicht sagen, dass jeder, der jetzt richtig hart buckelt und arbeitet und macht, dann irgendwann auch belohnt wird mit Glück und so. Aber die Chance ist auf jeden Fall viel größer, als wenn du zu Hause sitzt und drauf wartest, dass das Glück an die Tür klopft und sagt, los geht's, wir fahren auf Tour. Das sollte man schon sich vor Augen führen, dass man da ein bisschen Einfluss drauf hat schon, klar. Mhm. Aber nicht da, final, ja.
Ja, da nochmal ergänzend zu, was, man fragt ja dann immer gerne, was würdest du denn Bands raten, die jetzt neu anfangen? Weil ich würde das gerne mal, weil ich glaube, den können wir gar nicht mehr so viel raten. Die müssen das irgendwie eine ganz
das
andere
ist eine
Zeit
ganz
selber
andere.
Finden. Aber was würdest du Bands raten, die das vielleicht auch schon seit 10, 12 Jahren machen, auch buckeln und sich denken so, boah, warum geht's denn jetzt nicht mal so ein Stückchen mehr voran?
Ja, also ich glaube, wir haben es auch einfach nie verbissen gesehen. Ich kenne sehr viele Kollegen, die da sehr viel hadern und sehr verbissen sind und einfach auch nicht die, aber das ist natürlich auch Einstellungs- und Typensache. Das kann man ja auch nicht ändern, wenn man so unterwegs ist. So, ich glaube, man sollte es einfach versuchen, locker so zu nehmen und Spaß an der Musik zu haben mit seinen Freunden so, und versuchen, dankbar zu sein dafür, dass man eigentlich ja schon sehr viele coole Sachen erleben kann. Und wenn man das hinbekommt, das nicht zu verlieren, dann ist, glaube ich, schon mal sehr viel gewonnen an jetzt von irgendwelchen industriellen oder Business-Tipps. Das ist für jede Band individuell so unterschiedlich, da kann jetzt nicht eine Blaupause, funktioniert da nicht so, ne? Das ist einfach gucken, dass man mit guten Leuten arbeitet, die irgendwie, wo man ein gutes Bauchgefühl hat, wo man, mit dem man auch gerne privat vielleicht mal irgendwie rumhängt, also dass es nicht nur Arbeit ist. Und einfach, glaube ich, auch offen bleiben. Also, dass man nicht denselben Weg, den man vor 5 Jahren gegangen ist, einfach jetzt versucht, auch jetzt noch durchzuziehen, sondern zu gucken, okay, was hat sich vielleicht geändert? Was ist vielleicht jetzt auch bei uns anders? Und das so ein bisschen im Fluss zu halten alles.
Cool. Ja. Woher holst du dir denn so deine Business-Tipps oder auch so deine Erfahrungen oder dein Wissen, so was so dieses Musikbusiness-Ding angeht? Ist das wirklich so dieser Austausch mit den anderen?
Ja, das ist Netzwerk so klar, einfach gucken aus verschiedenen Bereichen immer, frage ich einfach sehr viel, wenn ich bei irgendwelchen Konzerten oder hier Reeperbahn-Festival oder wo man ist, dass man immer jedes Gewerk auch bei Konzerten, Festivals einfach fragt, okay, was ist bei euch gerade so anders, was sind die Sachen und so, und dann, wenn man dann mit einem Konzertveranstalter, mit einem Digitalvertriebler und mit anderen Bands oder mit einem Tontechniker oder so, mit allen Gewerken einfach im ständigen Austausch ist, dann kriegt man einfach schon in der Regel mit, wo sich irgendwelche Sachen verändern und was man vielleicht auch einfach für sich noch irgendwie optimieren könnte. So, das ist, glaube ich, klassisches Netzwerken, ja.
Ja, und da stelle ich dann ja auch fest, wenn ich mal bei euch zum Beispiel durch Instagram gehe, im Grunde genommen dadurch, dass ihr schon mit irgendwie jedem und jeder gespielt habt, kennt ihr dann wahrscheinlich auch einfach alle.
Ja, aber das tun ja viele. Trotzdem, man muss, glaube ich, auch das irgendwie noch versuchen, weiter zuzuhören. Ich glaube, also viele sind irgendwann nur noch auf Sendung. Und ich könnte natürlich jetzt auch beim 8. Album irgendwie sagen, hier, guck mal da und allen erzählen, wie das funktioniert. Aber das wäre, glaube ich, der Fehler. Ich glaube, die große Kunst ist weiterhin irgendwie den Zuhörkanal noch offen zu halten, dass da auch noch wirklich Sachen reinkommen. So, ne?
Ja, cool. Schönes Ende, würde ich sagen. Eine schöne Lehre, würde ich sagen. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke, die du mir hier gegeben hast oder uns gegeben hast. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und ich denke, früher oder später sehen wir uns dann auch irgendwann mal auf einem Festival, auf einer Show.
Ich hoffe doch. Vielen Dank für die Einladung.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Durchhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich und uns ein bisschen unterstützt und vielleicht einfach einer weiteren Person diesen Podcast weiterempfiehlst. Denn das würde unglaublich helfen, auch weiterhin coole Gäste einzuladen, die viel zu erzählen haben. Unter anderem gibt es in den nächsten Wochen ein Interview mit Daniel Mallard von 4Music. Ich bedanke mich bei unseren Partnern König und Meier und Ticketmaster für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.